Gibt es eine Hölle? Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ja, diese Frage beschäftigt vielleicht so manchen und ich habe mir da einen Artikel rausgesucht, wo diese wichtigen Fragen über dieses Thema Hölle schön zusammengefasst sind, und zwar stammt dieser Bericht von, oder dieser Artikel von Daniel N. Das ist ein Züricher und der hat eine coole Website, die heißt faith-time.com. Ja, kannst gerne mal reinschauen. Und an dem ist jetzt das Folgende angelehnt. Also, gibt es eine Hölle? Das ist halt, glaube ich, einfach eine wichtige Frage, weil vor lauter Toleranz und Weltoffenheit sind wir oft geblendet, dass quasi, solange wir keine feste Meinung haben, ist alles erlaubt. Also du kannst alles gutheißen und bist dadurch mit jedem gut Freund, aber sobald du sagst, das oder jenes ist Wahrheit, dann hast du ein Problem und dann bist du Spinner oder engstirnig oder intolerant oder alles gemeinsam. Und am Ende ist es aber so, dass Wahrheit halt nur so funktioniert. Also du kannst nicht sagen, alles ist wahr, weil es einfach nicht stimmt. Und in dem Moment, wo du sagst, okay, das ist die Wahrheit, in dem Moment hast du eine klare Richtlinie. Und bei dieser Frage, gibt es eine Hölle, ist es ebenfalls entscheidend, was wir dazu glauben. Und ich persönlich bin überzeugt, dass es eine Hölle gibt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, was ich glaube, sondern ich möchte da einfach ein bisschen aus diesem Artikel vorlesen. Also da steht mal als Überschrift, was die Bibel darüber sagt. Die Bibel spricht buchstäblich davon, dass es eine Hölle gibt. Wenn die Bibel sie jedoch beschreibt, tut sie das bildhaft, damit wir uns darunter etwas vorstellen können. Einige Bibelstellen über die Hölle. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der, nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Lukas 5. Dann bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. In Matthäus 22, Vers 13. Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Der Vers ist interessant, weil da steht, dass das ewige Feuer dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, also nicht den Menschen. Steht in Matthäus 25, Vers 41. Und diese werden hingehen in die ewige Pein. Matthäus 25, Vers 46. Es ist besser, dass du verkrüppelt in das Leben eingehst, als dass du mit zwei Händen in die Hölle kommst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Markus 9, 43 bis 44. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Offenbarung 21, Vers 8. Und dann schreibt er, wenn wir diese Bibelstellen lesen, dann können wir nicht mehr denken, dass die Hölle ein angenehmer Ort sein könnte. Nein, es ist ein Ort schrecklichster Qual. Außerdem ist es bemerkenswert, dass in allen angeführten Stellen der Herr Jesus selbst spricht. Er, Gottes Sohn, der aus Liebe zu uns Menschen gekommen ist, konnte es nicht verschweigen, dass alle gerichtet werden müssen, wenn sie sich nicht rechtzeitig retten lassen. Da gibt es dann einige Einwände, die man oft so hört. Und zum Beispiel wäre eines davon, die Hölle dauert nicht ewig, ich komme danach schon noch in den Himmel. Und dann schreibt er weiter, einige der oben genannten Bibelstellen zeigen klar, dass es sich um eine ewige Qual handelt. Ewiges Feuer, ewige Pein. In einer bildhaften Geschichte in Lukas 16,26 beschreibt Jesus, dass nach dem Tod keine Änderung des Aufenthaltsorts möglich ist. Und da heißt es, und bei all diesem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können und sie nicht von dort zu uns herüberkommen können. Vielleicht kennst du die Geschichte vom Lazarus und von dem Reichen, wo der Reiche in die Hölle gekommen ist und Lazarus in den Himmel. Und der Lazarus hat, Entschuldigung, der Reiche hat den Lazarus im Himmel gesehen. Und er selber hat aber unvorstellbare Qualen erlitten. Und ich glaube, diese Kluft ist da gemeint, wo eben er dann sagt, bitte schick jemanden oder schick den Lazarus zu meinen Hinterbliebenen und sag ihnen, sie sollen umkehren, weil er möchte nicht, dass die auch so leiden wie er selber jetzt gerade. Und ich glaube, der Petrus sagt es dann, du Reicher hast die Chance gehabt, in deinem Leben umzukehren und hast ihn nicht genutzt. Und wenn jetzt selbst der Lazarus auferstehen würde und einer das sagen, hätte es keinen Sinn, weil es den Propheten auch nicht geglaubt haben und deswegen nutzt das alles nichts. Ja, auf jeden Fall, es geht jetzt eben um die Kluft, von der da die Rede ist. So kann man eben nicht hinüber oder von dort herüberkommen. Nächster Einwand. Nach dem Tod ist sowieso alles aus. Die Bibel stellt unmissverständlich fest, dass nach dem Tod das Gericht folgt. Da heißt's, und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. In Hebräer 9, 27. Nächster Punkt. Ich kann mich ja nach dem Tod noch bekehren. Nirgends in der Bibel finden wir den Gedanken, dass es noch eine zweite Chance geben wird. Vielmehr sagt sie, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. In Johannes 5, 28 bis 29. Sobald du gestorben bist, sind die Würfel gefallen. Prediger 11, Vers 3 steht es. Entweder wirst du zu einem späteren Zeitpunkt mit den Gerechten zum Leben auferstehen oder mit den Ungerechten zum Gericht. Nächster Punkt. Wenn Gott gut ist, wie kann der Menschen leiden lassen? Und dann schreibt er ganz geschickt eine Gegenfrage. Wäre Gott gut, wenn er alle Menschen in den Himmel lassen würde, auch Hitler, Stalin und so weiter? Würden wir eine Regierung wollen, die nicht bestraft? Und zeigt die Vergeltung für Böses nicht gerade, dass Gott gut ist? Heute kannst du dich noch retten lassen. Da steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes 3, 16. Stell dir vor, ein Wanderer läuft munter und fröhlich auf eine Klippe zu. Er beobachtet die vorüberziehenden Wolken und vergisst, vorwärts zu schauen. Du siehst ihn und stellst fest, dass er sogleich über die Klippe hunderte von Metern in die Tiefe fällt. Würdest du ihn nicht warnen? Und würde der Wanderer sich nicht warnen lassen? Gott ist ein liebender Gott. Gott ist Liebe. Aber er ist unvorstellbar mächtig. Und er ist gerecht. Er duldet keine Sünde bei ihm. Das darf man einfach nicht vergessen. Ich möchte da nur einen Vers vorlesen, der so ein bisschen beschreibt, welche unvorstellbare Macht er hat und dass man so ein bisschen ein Bild kriegt, wie mächtig dieser Gott ist. Das steht in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 10. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. krachend werden dann die Himmel zerbersten. Die Elemente werden sich, lustig, mein Staubsaugerroboter startet gerade weg, Entschuldigung. Naja, irgendwer muss die Hausarbeit ja erledigen, während ich das mache. Also weiter geht's. Das ist echt genial. Also krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Also ich stelle mir vor, es ist ganz ein normaler Tag und plötzlich steht da, krachend werden dann die Himmel zerbersten. Also wir haben gestern einen mega Sturm gehabt. Das war schon beängstigend, was für Kraft und für Macht das hat. Aber da zerberstet ja kein Himmel. Das ist gerade einmal Wind und ein bisschen Donner und Blitz. Aber wenn man sich das vorstellt, was das für Lärm und für furchteinflößende Macht sein muss, wenn die Himmel zerbersten. Und dann geht es weiter, die Elemente werden sich auflösen. Puh. Und im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Boah. So ist Gott. So viel Macht hat er. Und wir dürfen nicht glauben, dass Gott dieser alte Mann mit langen Bart ist, der ein bisschen senil schon daherkommt und ihn immer ganz checkt, was wir aufführen. Er ist ewig, er ist heilig, er ist absolut gerecht und deswegen haben wir uns auch nach dem zu richten, was er uns anbietet. Und wir dürfen ja selber entscheiden, ob wir seine Gnadentat für uns in Anspruch nehmen oder nicht. Da steht im selben Buch, an Vers vorher, 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9, wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Ja, so ist Gott. Und es gibt ja dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da geht das Prinzip gut hervor, dass der Vater dem Sohn ja schon von Weitem erblickt hat, als der Sohn reumütig zurückgekommen ist, und hat ihm von Weitem erblickt und ist ihm dann entgegengelaufen und hat ihm nicht nur vergeben, sondern hat ihn auch noch ausgestattet mit einem Ring und frischen Kleidern und hat dann das Mastkalb geschlachtet. Aber das funktioniert nur dann, wenn der Sohn zurückkommt. Also wenn wir als seine Kinder zu ihm wieder zurückkommen und unsere Schuld einsehen, weil der Vater in diesem Gleichnis dem Sohn wahrscheinlich 5 Jahre vorher auch schon vergeben hätte, aber er ist halt nicht da gewesen, der Sohn. Er kann ihm nur vergeben, wenn wir umkehren. Oder ja, uns nur vergeben, wenn wir umkehren. Es steht dann auch noch im Vers, also im Jesaja 1, Vers 18, steht da, so spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Also das ist auch wichtig, dass man einfach das Wesen Gottes sieht. Er ist absolut gerecht und er ist unvorstellbar mächtig, aber sein Wesen ist Liebe und er möchte, dass wir zu ihm zurückkommen. Und es gibt keine Sünde, die zu groß ist für ihn, dass er es nicht vergeben kann, wenn wir ihn darum bitten. Und dann steht noch in Sprüche 28, Vers 13, wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, der wird Erbarmen finden. Ja, das war es soweit zu diesem Thema von mir. Ich hoffe, du nimmst es ernst. Und ich sage es nur mal, und das ist auch ja, einfach meine Mission. Ich will niemanden bekehren, aber ich will, dass du darüber nachdenkst, ob das nicht doch wahr ist. Die Botschaft, die Gott für uns bereithält. Und wenn du sie ablehnen solltest, dann möchte ich, dass du genau weißt, warum du es ablehnst, weil das, was Gott uns verspricht, eigentlich das ist, was sich jeder Mensch wünscht, nämlich eine ewige, gerechte Welt, eine herrliche Welt, wo wir kein Leid mehr haben, keine Nacht, keine Finsternis, keine Bosheit, kein Krieg, keine Krankheit, keine Schmerzen und wo wir einfach ewig andauernde Freude und Dankbarkeit erfahren. Und wo es keine Sünde mehr gibt. Kein Leid. Ja, das ist so, ja, man kann es gar nicht vorstellen, weil man es einfach anders gewohnt ist von dieser Welt. An Vers habe ich noch wo stehen, den suche ich gerade noch. Genau. In 2. Petrus 3, Vers 13 steht dann noch: Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Ja, auf diese Welt warten wir hin, voller Zuversicht und Hoffnung. Und ich bin interessiert an deiner Meinung dazu. Was empfindest du zu diesem Thema? Was ist deine Meinung? Schreib es gerne in die Kommentare oder schick mir E-Mail an umgotteswün@gmail.com. Und wenn dieses Thema für dich interessant ist oder für jemand aus deinem Umfeld, dann teile diese Folge gerne. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir wie immer einen gesegneten Tag und dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.